Rüdiger, Söhner, willkommen zu Radio Wolf. Ich freue mich sehr, dich wieder mit dabei zu haben. Grund, Anlass ist wieder ein Film von dir oder eigentlich genauer gesagt eine Filmreihe, die du im Internet auf Streaming zugänglich hast und diejenigen von euch, die das E-Mail zu dieser Sendung bekommen haben, Sie sehen auch den Link zu diesem ersten Teil dieser Trilogie und auch auf YouTube werdet ihr diesen Link sehen. Dein Thema sind Seelenlandschaften. Und du hast angefangen mit Seelenlandschaften in Wales und England. Bist an der Arbeit eines zweiten Teils über Schottland. Und gehst am Schluss noch nach Deutschland. Und wir kennen uns ja schon einige Zeit. Und bin mir sehr bewusst zweierlei, dass Landschaften für dich eine Bedeutung haben und dass du auch einen seelischen Bezug zu den englisch-irischen, keltischen Landschaftsformen hast. Lass mich doch einfach anfragen, Seelenlandschaften, was meint das?
Das meint erstmal ganz allgemein natürlich Landschaften, übrigens Orte auch, ne? Es sind nicht nur Landschaften, es sind auch Orte in diesen Landschaften, die meine Seele, die mich seelisch besonders intensiv und stark ansprechen, und zwar schon seit langer Zeit und immer wieder. Und zwar meine ich damit nicht unbedingt so ein Wohlfühl ansprechen, wie ich mag das Meer, weil es schön blau ist und dann die Sonne. Irgendwie lege ich mich auf den Strand und das ist meine Seelenlandschaft, weil ich mich da wohlfühle im Sommer und mich erholen kann. Sowas meine ich eigentlich gar nicht damit, sondern Landschaften, die mich, ich möchte fast sagen, erschüttern, die mich aufregen, die mich zum Staunen bringen, die mich auch mit unbekannten Gefühlen konfrontieren können, die mich dazu führen, wie Spiegelbilder eigentlich, wie Spiegel meiner Seele, tiefen Teile meiner Seele zu erkunden und zu entdecken, die ich vielleicht vorher überhaupt nicht gekannt habe, der ich mir gar nicht bewusst war, aber indem ich an bestimmte Orte und Landschaften gehe und diese Stimmungen auf mich wirken lasse, diese Bilder, und dann auch da drehe zum Beispiel, wird mir sehr vieles auch über tiefen Schichten meiner Seele klar, was ich vorher vielleicht geahnt habe, aber gar nicht gewusst habe. Also das hat nichts mit so einem Wohlfühl-Urlaubsgefühl zu tun. Ich mache auch eigentlich gar keinen Urlaub. Ich bin eher ein Reisender als ein Urlauber. Mache überhaupt keine Urlaube, Erholungsurlaub oder so. Ich wandere mit meiner Freundin viel. Manche Orte sind schwer zu erreichen. Da muss man in entlegene, manchmal sogar ein bisschen gefährliche Regionen, wo Abstiege und Abstürze möglich sind oder alles mögliche, solche Sachen wandern. Also das ist manchmal auch körperlich anstrengend. Das ist nicht die reine Erholung im Sommerurlaub oder so. So würde ich das erstmal umschreiben.
Was mir zu dem Wort Seelenlandschaft einfällt und so, wie du sie beschreibst, ist mal was ganz Rudimentäres, dass es Landschaften gibt, die zu einem sprechen. Ganz einfach. Und ich glaube, jeder kann damit was anfangen, dass es Landschaften und wie du sagst, auch Orte gibt, die zu einem sprechen oder anders formuliert, die einem etwas sagen und Landschaften, die das weniger tun. Und es scheint so, als hättest du einen jahrzehntelangen Dialog mit den nordisch-britischen Landschaften. Wie kam es dazu und was spricht hier zu dir?
Wie es dazu kam, wird jetzt der zweite Film über Schottland erzählen, der jetzt erst rauskommt, Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Weil ich darin beschreibe, wie ich 1987 zum ersten Mal nach Schottland kam und mir sehr oft bei Zugfahrten die Tränen über die Wangen liefen, ohne dass ich genau wusste, warum. Also ich war in vielen Landschaften. Ich war in Italien, in Frankreich, in Ägypten und so weiter, auch in Afrika sogar. Das ist mir noch nie vorher passiert. Ich war auch vorher noch nie in Schottland und plötzlich merke ich in Schottland, da werde ich von etwas angerührt, das so stark ist, dass ich weinen muss, und zwar relativ häufig, wenn ich bestimmte Schilder mit der gälischen Sprache an Bahnhöfen sah. Das ist in Schottland, das ist das erste immer gälisch, dann kommt Englisch. In den keltischen Ländern ist es genau umgekehrt. In England gibt es gar keine gälische Sprache. Und Wales in Schottland, vor allem im Norden, immer erst das gälische Wort, dann kommt das Englische. Die Himmel, die Grüntöne, die Weite der Landschaft, aber vor allem auch die uralten historischen Orte, die Steinkreise, die Burgen, die Megalithkultur, die da fassbar ist. Uralte spirituelle Traditionen, die ich das erste Mal gespürt habe, dass es die überhaupt gibt in Europa, das ganz alte Europa. Und das hat mich derartig überwältigt wie keine andere Reise zuvor. Und das ist ja nun jetzt schon wieder 35 Jahre her. Aber jetzt im Sommer waren wir ja wieder da für den Film. Damals habe ich da keinen Film gedreht, da habe ich Fotos gemacht. Aber diesmal war das, ich sag's am Ende des Filmes so, es war nicht der Rausch der ersten Liebe wie 1987, aber es war das Gefühl einer anhaltenden Passion, die immer mehr vertieft wurde und immer mehr vertieft werden kann. Und insgesamt war ich vielleicht 10-mal in Schottland, zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Auto, in verschiedenen Formen, in verschiedenen Regionen. Und diese Erschütterung bis in die Tränen hinein, die das eben ausgelöst hat, mich natürlich neugierig gemacht, was ist denn da eigentlich los? Du weinst ja nicht sonst, wenn du eine Landschaft siehst oder an bestimmten Orten bist. Da hat sich was in mir gelöst. Und das waren natürlich nicht Tränen der Trauer. Das waren, ich weiß nicht, ob es Tränen der Freude waren. Es waren Tränen des sich Lösens, dass sich in mir etwas löst, dass etwas, wie soll ich das mal sagen, dass ein relativ dunkler Untergrund meiner Seele hochgehoben wird und für mich erfahrbar wird, der mich so berührt, dass ich weinen muss. Und so hat alles angefangen, kann man sagen, mit 1987, mit diesem allerersten Schottland-Erlebnis, was jetzt dann, wie gesagt, im zweiten Film eine große Rolle spielt.
Und auch in deinem ersten Film, der jetzt schon zugänglich ist, über vor allem Wales, aber auch England, lasst du ja auch, ich sag mal, die Landschaft sprechen. Ich meine, du hast in deiner Filmsprache, die du gefunden hast, ja auch prinzipiell so auch eine sehr karge Wortbegleitung. Und das ist, glaube ich, hier noch mehr der Fall. Und oft habe ich den Eindruck, lässt du mich mit deiner Landschaft alleine. Also du zeigst mir eine Landschaft oder auch nur ein Segment, nur ein Blatt, nur ein Gras oder nur ein Zahnrad oder ein verrostetes irgendwas. Und du lässt es mit einem sprechen. Das heißt, ich komme in den Film gar nicht rein, wenn ich mich nicht ansprechen lasse von etwas. Und das ist dann eben zum Gutteil nicht so sehr das, was du hier als Sprache dazusetzt. Das ist ein Teil davon. Ob das andere scheint mir das Primärsprechende zu sein. Und Wie du jetzt meine Frage beantwortet hast, wie es zu dieser Beziehung kam, hast du ein Wort gebracht, das ich bezeichnend fand. Du sprachst nämlich vom ganz alten Europa und du sprachst dann davon, dass etwas in dir befreit wurde in dieser Anfahrt. Und du sprachst von einer dunklen Schicht, wo ich dachte, dass du irgendwie irgendwas Dunkles geben wirst, aber es ist eigentlich was Helles, Dunkles, das du hier ansprichst. Und der Gedanke, der mir kam und den ich gerne als Frage bringen möchte, dass Landschaften sprechen, dass Landschaften beseelt sind, ist ja etwas, das in der europäischen Urgeschichte sehr lebendig war und dann auch mit den verschiedenen Wellen, Stufen der Zivilisation verschüttet wurde. Es ist auch die Bezeichnung Animismus, die hier dazugehört, einfach, dass das Pflanzen, Tiere und eben Landschaften nicht nur objektiv herumstehen, sondern dass sie mit uns eine Seelenebene teilen. Und ich höre wirklich zumindest, dass zum ersten Mal in diese Landschaft hineinzufahren, die so geprägt ist, wie selten eine europäische Landschaft von der europäischen Frühgeschichte, wo sagen die Resonanzen der Vorzeit noch mit hörbar sind, etwas in dir erweckt wurde, was diesen Dialog ausgelöst hat und was auch sagen die Beseelte der Landschaft und die Resonanz der Landschaft auf dieser Ebene für dich neu lebendig gemacht hat. Ist das eine richtige Interpretation?
Sehr gute Interpretation. Das Stichwort Animismus trifft den Nagel auf den Kopf. Ich habe jetzt so ein bisschen mich so vorbereitet und überlegt, was ist denn dieser verdrängte Bodensatz oder dieser dunkle Untergrund? Und mir fiel ein Satz von Klaus Mann ein, dem berühmten Schriftsteller und Sohn von Thomas Mann. Der hat mal gesagt, so ganz bündig und auf den Punkt gebracht: Die Grundlagen des Abendlandes sind die Akropolis und Golgatha. Fertig. Also das Christentum, wenn man so will, und die griechische Antike, da meint er wahrscheinlich die Philosophie auch mit, Platon, Aristoteles. Und was ich da entdeckt habe in Nordeuropa, ist nicht so. Ich bin natürlich auch so aufgewachsen in der Schule. Ich habe in der Schule nie etwas von den Kelten, von den Germanen, vom Neolithikum, also das heißt von den Dolmen und Ganggräbern und Steinkreisen der Steinzeit gehört. Ich habe nie etwas von dem Gral, den Gralsgeschichten, König Artus gehört und so weiter. Nie etwas gehört von der nordeuropäischen und westeuropäischen, nordeuropäischen Tradition, jahrtausendealter, jahrzehntausendealter Spiritualität, auf der natürlich Europa aufbaut. Genauso wie auf Golgatha und Akropolis. Ich will diese beiden Begriffe ja gar nicht kleinreden. Der Klaus Mann hat auch aus guten Gründen die so genannt und die sind auch sehr wertvoll. Aber was ich da erfahren habe und was vielleicht die Tränen hervorgebracht hat, war, dass ich wie so ein dunkles Urreich, was aber dunkel im Sinne von weichen, dunkelgrünen Tönen, das ist dunkelgrün und wie Moos sozusagen geartet und nicht irgendwie die Hölle oder irgendwie einen schwarzen Abgrund gereist bin, zu Städten, die mit dem Gral zu tun haben, zu Städten, die mit den Kelten zu tun haben, zu Städten, die sehr viel mit der Jungsteinzeit und diesen wahnsinnigen tonnenschweren Steinbauten zu tun haben, Sonnentempel und Steinkreise. Und da offenbarte mir sozusagen ich sag's jetzt einfach mal ein bisschen so gewagt, ein dunkler Mutterschoß von Europa. Ich nenne es einfach mal wirklich so. Ich sag in dem neuen Film über Schottland, ich habe hier mein Mutterland gefunden. Und das hat mich zu Tränen gerührt. Ich komme aus Deutschland. Deutschland ist mein Vaterland. Deutschland ist nicht mein Mutterland. In Schottland könnte ich nie sagen, das ist etwas wie Vaterland. Ist es ja auch nicht. Es ist aber ein Mutterland. Ein verborgener, dunkler, aber auch weicher und auch wunderschöner, betörender Untergrund meiner Seele. Aber wie ich herausfinde, auch immer mehr überhaupt der europäischen Seele, überhaupt dessen, was wir Abendland nennen, und auch ein Untergrund dessen, was wir Moderne nennen und Neuzeit. Und wenn man so will, sind unter mir Schwingtüren aufgegangen. Ich bin auch vielleicht in ein Bodenloses gefallen. Weil diese Traditionen, die vor der Akropolis und Golgatha sind, die gehen, wenn man es wirklich extrem formuliert, in die Jahrhunderttausende zurück. Man hat zum Beispiel im Harz, jetzt sind wir in Deutschland, das wird ein Thema im Deutschlandfilm sein, man hat im Harz auch verzierte Knochen von Neandertalern gefunden, die Datierung der Prähistoriker, wann Kultur beginnt, wann symbolisches Denken beginnt, wann Kunst beginnt, wann bewusst gestaltete Spiritualität beginnt, die geht immer weiter zurück. Und wenn man weiß, die Neandertaler haben ja fast 300.000 Jahre, das sind so unvorstellbare Zeiträume, haben die existiert, haben sich halten können, haben überlebt, haben ihre Kultur gehabt, die, wie man rausfindet, überhaupt nicht viel primitiver war als vom Cro-Magnon-Menschen, der dann später kam, mit dem wir eigentlich heute immer die Menschheitsgeschichte gerne anfangen lassen, also die Höhlenmaler zum Beispiel. Und da sieht man, da tun sich Dimensionen auf, die ich vielleicht vorher mal zur Kenntnis genommen habe, oder ich habe Informationen bekommen über die Urkulturen von Babylon und Ägypten und so weiter. Das berühmte Paradigma ex oriente lux ist hier ganz wichtig. Also das ist ja, ich würde sagen, es ist immer noch eine Standarderklärung. Es ist eine Erklärung, die auch nicht angefochten werden soll. Das Licht kommt aus ex oriente lux, das Licht kommt aus den großen Kulturen des Ostens oder des Südostens, Ägypten, Griechenland, Babylon und so weiter. Assyrien, die ganzen großen Reiche. Und hier eröffnete sich auf dieser ersten Reise, ich möchte auch fast sagen, unerwartet, dieses ganze andere Reich. Und das ist in Wales mit Händen greifbar. Und wie ich jetzt festgestellt habe, was ich am Anfang überhaupt nicht gewusst habe, auch in Deutschland. Und darüber wird im dritten Teil viel die Rede sein. Und ich bin ganz glücklich, dass ich in der Trilogie sozusagen von meinen ersten Ausflügen nach England, Wales, Cornwall, Schottland jetzt wieder zurückkommen darf. Ich kann wieder zurückkommen in meine angestammte Heimat, meinen Sprachraum, meinen Kulturraum und kann beglückt feststellen, dass es sehr viel davon, wenn man es entdecken kann, man muss danach suchen, es liegt hier nicht so offen wie in den keltischen Ländern. Aber da gibt es ungeheure Orte mit ungeheuren Vergangenheitsresonanzräumen, möchte ich mal so nennen. Und das spricht vor allem aus diesen Landschaften zu mir. Es ist ja nicht so, dass ich die reine Natur filme. Ich filme ja nicht nur Wälder und Bäume und Heidelandschaften, sondern zur Seelenlandschaft wird das für mich dadurch, dass ich weiß, dieser Wald wurde zum Beispiel von den Kelten zu einem heiligen Hain erklärt. Das hat was mit Druiden, mit druidischen Ritualen zu tun. Oder wenn ich im Film gibt es eine bemooste Schlucht, eine tiefe, fantastische Schlucht in Mittelengland, die in den Sagen um König Arthur The Green Chapel, die grüne Kapelle genannt wird, wo ein Zweikampf mit einem Gralsritter und einem riesenhaften The Green Knight, einem grünen Ritter stattfindet. Und die Schlucht, wenn dieser Mythos da nicht wäre und dieser Name nicht wäre, würde mich auch faszinieren als reines Naturspektakel. In dem Moment aber, wo der Mythos dazukommt, das heißt eine Geschichte, wird auf einmal dieser Raum noch bevölkerter, noch beseelter und spricht noch mal 10-mal stärker zu mir. Und das sind die Orte, das heißt, es sind immer Verbindungen von Natur- und Kulturräumen. Es ist nicht die reine Natur. Es gibt ja im Fernsehen viele Naturfilme, die die reine Natur zeigen. Das allein ist für mich noch keine Seelenlandschaft.
Du hast auch ein Wort verwandt, das mich angesprochen hat. Du sprachst von dem anderen Reich. Und was hier mit angeklungen hat, ist natürlich eine Bezeichnung, die einfach mit der keltischen Mythologie verbunden ist, die Anderswelt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das sozusagen von dir auch bewusst hier mitgeklungen ist. Aber es ist ja offensichtlich, dass in unserer zivilisatorischen Krise, in der wir gerade als westliche oder Weltkultur stehen, es offensichtlich ist, dass der ganze Zug, den wir durch unsere moderne, postmoderne Zeit gemacht haben, mit der, ich sag mal, Verobjektivierung der Natur, die für Objektivierung und Verdinglichung und Verzweckung, um einfach so ein paar Begriffe, Teil dessen sind, was die Wurzeln unserer Krise sind, und Menschen nach einem anderen Bezug zur Natur und Landschaft suchen, die etwas mit dieser Beseeltheit zu tun haben, die du ansprichst. Gleichzeitig, und das möchte ich hier einfach im Gespräch nicht auslassen, wissen wir aber, dass so eine Rückbesinnung auf Ursprünge auch mächtig schief gehen kann. Das heißt, gerade hier in Deutschland liegt da auch ein sehr aktuelles und auch notwendig zu berücksichtigendes Minenfeld rum, wie eine solche Besinnung, die auch in den 30er Jahren mit den Krisen der Moderne und des Kapitalismus zu tun hatte, ja, was ziemlich heftig Katastrophales auslösen kann. Wie gehst du mit dieser Dringlichkeit und mit diesem Minenfeld um?
Mit dem Minenfeld kann ich ganz gut umgehen, weil ich ja nun durch mein Film- und Buchprojekt Schwarze Sonne kann ich mich durchaus als einen Experten bezeichnen, der sich mit dem Missbrauch nordischer Mythologie, ja, nordeuropäischer Mythologie befasst hat. Und das Verrückte war ja, dass ich 1987 bei diesem ersten Schottlandbesuch habe ich noch gar nichts davon geahnt, dass ich 10 Jahre später die Schwarze Sonne machen werde. Das heißt, ich habe zu meiner Verblüffung und Bestürzung natürlich festgestellt, bei den ganzen Recherchen zur Schwarzen Sonne, was in dem Buch noch viel ausführlicher als in dem Film behandelt wird, dass die Nazis genau diese Sachen, die Dolmen, die Steinkreise der Urzeit, Stonehenge, den Gralsmythos, ja, die germanische Mythologie, alles, was mit den Germanen zu tun hat, haben genau die Nazis aufs Übelste missbraucht, instrumentalisiert für ihre Rassenideologie. Und das habe ich ja gründlich bearbeitet. Das hat mich natürlich fasziniert und auch verstört. Und ich könnte vielleicht sogar sagen, dass genau durch diese Beschäftigung, durch diese intensive Beschäftigung dieses Mythenwahns der Nazis, mir bestimmte europäische spirituelle Traditionen überhaupt erst bekannt geworden sind, zum Beispiel die Katharer, von denen ich vorher gar nichts wusste. Ja, ein Forscher in Himmlers Ahnenerbe, Otto Rahn, der auch in der SS war, hat sich ja intensiv mit dem Gral und mit den Katharern beschäftigt. Der ganze Gralsmythos wurde auch von Rosenberg aufs Übelste missbraucht, von Himmler. Und die Nazis haben ihre Sonnenwendfeiern an diesen archaischen Steinsetzungen der Urzeit abgehalten und so weiter. Das heißt, ich gehe noch weiter. Auch heute, und das wird für mich in diesem Deutschland-Teil der Seelenlandschaften für mich eine große Verantwortung sein, Stichwort Externsteine im Teutoburger Wald, ich weiß nicht, ob die Hörer das kennen, eine gewaltige Steinformation, ein Hauptkultort der SS, der, wie die Forschung inzwischen gut belegen kann, wo man überhaupt keine wirklichen Beweise dafür hat, dass das von den Germanen als Kultort genutzt worden ist. Man hat Beweise dafür, dass es vorher im Neolithikum wahrscheinlich als Unterschlupf für Jäger und so weiter gegolten hat. Und man hat im frühen christlichen Mittelalter, was sehr spannend ist, hat man in den Höhlen Eremiten lokalisieren können. Also eine frühe Form, was ich äußerst spannend finde, eine frühe Form des naturverbundenen Christentums in Deutschland, wo Mönche nicht in der Kirche meditieren, sondern in einem Felsendom. Ja, und so werde ich das auch in dem Film darstellen. Aber dieser Ort bis heute hat die ganze Spannung in sich, diese ganze Konfliktspannung, weil auch da immer noch Rechte hinpilgern, da pilgern immer noch sehr naive Jugendliche hin, die denken, das hat was mit den Germanen zu tun und feiern da ihre Feste. Und allerdings in den keltisch-britischen Ländern hast du diese große Verantwortung so nicht. In Wales und Schottland bin ich natürlich unbekümmerter gereist. Was auch was Schönes ist, zu sehen, dass die Waliser und die Schotten vollkommen selbstverständlich und natürlich mit dieser Urvergangenheit umgehen, mit diesen Traditionen. Und uns Deutsche manchmal so ein bisschen, wenn ich denen dann erzähle, wie das bei uns befleckt ist und verdrängt und mit Schatten versehen, haben die mich oft sehr mitleidig angesehen und gesagt, ja, das ist sehr, sehr bedauerlich und so. Aber deswegen nehme ich auch den Deutschlandteil dazu und deswegen schließe ich diese Trilogie eben auch mit Deutschland ab, weil ich möchte eigentlich dieses Trauma ein wenig durchbrechen, diesen Knoten ein wenig durchhauen. Und ich sage einfach mal meine Expertise auf diesem Gebiet Nazimissbrauch und meine jetzt in 30 Jahren erworbenen filmischen Fähigkeiten. Wie setzt man einen Ort ins Bild? Welchen Kommentar spricht man dazu? Wie sichert man sich, was ganz wichtig für mich ist, auch archäologisch ab, was da wirklich war? Das sind ja oft Projektionsflächen für allen möglichen mythischen Unsinn auch. Da bin ich ganz zuversichtlich, dass ich das gut meistern kann. Und da freue ich mich auch drauf. Das ist eine große Herausforderung.
Du hast in diesem ersten Teil deiner Trilogie auch einen für mich sehr interessanten Bruch in deiner Darstellung, der mich auf seine eigene Art angesprochen hat. Nämlich ziemlich unvermittelt stellst du mich als Zuseher auf einmal in eine früh moderne Industrielandschaft in ihrem verrosteten Jetzt-Sein. Und was mich hier irritiert im positiven Sinn hat, ist, dass auf einmal diese verrosteten Maschinen, und du machst das auch auf verschiedenen Plätzen, teilweise auch auf einem Strand mit alten Maschinen und Booten, dass auf einmal diese Maschinen, die ja in sich ein Ausdruck der Moderne zumindest waren, aber jetzt nicht mehr sind, in einer ähnlichen Weise zu resonieren beginnen wie diese Schlucht, die du beschrieben hast. Dass ich sogar auf den Gedanken kam, wie würde die Seenlandschaft aussehen, die Rüdiger Sinner über das Ruhrgebiet macht. Also es kam mir einfach so als Gedankenblitz. Das heißt, es ist eine doppelte Öffnung gewesen. Einerseits diese Öffnung auf die tiefen Schichten, die du jetzt schon angesprochen hast. Aber wenn ich das umformulieren darf, eine Tiefenöffnung auf unsere Moderne. Also eine Öffnung auf den tiefen Blick der Moderne, wo auf einmal diese Maschinen auf eine ganz eigentümliche, ich kann es gar nicht festmachen, Weise mit mir zum Sprechen anfangen. Die eben mehr mit diesen Felsformationen zu tun haben als mit meinem Industriebegriff. Magst du dazu was sagen?
Ja, diese Plätze sprechen mich auch sehr an. Man könnte sagen, zum einen, weil ganz offensichtlich erstmal die Maschinen funktionieren nicht mehr. Man hört keinen Maschinenlärm, sondern die Maschinen verrosten. Die Maschinen verrosten nicht nur, sie sind überwuchert von den schönsten Pflanzen und Wurzeln. sie werden zurückerobert, nicht? Das ist der erste Effekt, dass man, dass die großen Hallen, wo früher Lärm war und Produktivität und Getriebe und die Menschen Profit gemacht haben und Effektivität praktiziert haben, sind auf einmal stille Meditationshallen. Das sind eigentlich auch dann so Industriekathedralen werden das, wo, und da zitiere ich einen japanischen Philosophen, interessanterweise aus dem, glaube ich, 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert, der sagt, solche Plätze, die dann von Menschen verlassen sind, werden auf einmal wieder bewohnt von den Eulen und auch von den Geistern. Sowas kann nur ein japanischer Philosoph sagen. Sowas hätte Kant nicht gesagt. Und sowas hätte vielleicht Heidegger gesagt. Ich weiß es nicht, vielleicht. Der sagt das und genau das habe ich da empfunden. Wenn du an diesen Plätzen bist, das sind Plätze, die sind ein bisschen unheimlich, die verzaubern einen aber auch, weil man, im Film sage ich so, sie sind jeder Funktionalität beraubt und werden zu freien Räumen für deine Imagination. Sie sind eine freie Filmbühne, sie sind ein freier Drehort, sie sind ein freier Imaginationsort, wo, wenn du da länger bist und die Stille auf dich wirken lässt, deiner Ort war am Meer, eine alte Schieferfabrik in Wales, wo man immer das Rollen der Wellen im Hintergrund hörte und am Strand lagen irgendwelche rostigen Rohre und so weiter. Das sind dann keine rostigen Rohre, das sind dann Skulpturen von Beuys oder von Brancusi oder von Giacometti. Das auf einmal sind das, es sind Plastiken. Es ist ein plastischer Raum, der dich geradezu aufruft, ihn mit deiner Imagination zu deuten, zu interpretieren, zu bevölkern mit deinen eigenen Ideen. Und ich würde fast sagen, insofern sind es auch spirituelle Orte, weil eben das Funktionale, die funktionale Rationalität, etwas eindeutig zuzuordnen, das ist das. Das ist eine Röhre für die und die industriellen Zwecke und so. Es ist auch einmal nicht, sondern ich sage, es ist eine rostige Plastik mit unglaublichen Farben, nicht? Der Rost erzeugt eine wahnsinnige magische Farbenpracht. Und du kannst in diesen Orten auf Gedanken kommen. Da kannst du, ich habe überlegt, da müsste ich mal eine ganze Woche sein, auch nachts. Interessanterweise, als wir zurückgingen, am Spätnachmittag kamen ganz viele Jugendliche mit Musikrekordern und mit Fackeln uns entgegen. Und ich habe gemerkt, dass genau dieser Ort ein Eventort für Jugendliche, das ist ein magischer Ort, wo gerade Jugendliche, die eine bestimmte Art von Musik gerne hören, habe ich dann später bestätigt bekommen, die verbringen da wirklich die ganze Nacht. Und die leuchten das aus mit ihren Fackeln und die suchen da auch bestimmte Stimmungen, tanzen vielleicht, aber vielleicht gibt es auch Einzelgänger, die für sich diese Orte dann erkunden. Vielleicht scheint der Mond oder es ist eine ganz andere Stimmung da nachts. Gehen vielleicht ins Meer, schwimmen. Und das hat uns sehr berührt, dass wir waren keineswegs die Einzigen, die diesen Ort faszinierend fanden.
Ich empfand diese Orte, wie du sie vorgestellt hast, auch als therapeutische Orte. Und das hat mit dem zu tun, was du jetzt gerade auch dargestellt hast. Nämlich, wenn ich in diese verlassene Industrielandschaft gehe, sage ich mal, und diese Industrielandschaft eben von ihrer Funktionalität befreit ist, kommt etwas in meine Wahrnehmung, das oft so selbstverständlich ist, dass ich es nicht wahrnehme, nämlich wie ich alles und jedes in seinem, ihrem funktionellen Zusammenhang erlebe. Und in diesem krassen Gegensatz, dass sagen, etwas, das mal Teil dieser Funktionalität war, noch steht, aber dieser Funktionalität beraubt ist, legt meinen funktionalen Blick frei und merkt, so wie es du geschildert hast, dass ich Dinge anders sehen kann Und das, so würde ich das auch benennen wollen, die Seelenqualitäten eines Ortes sichtbar werden, die in meinem funktionellen Sinn völlig außen vor sind, völlig verdeckt sind. Das ist etwas, was natürlich dann erweitert ist, weil es ja nicht nur sagen, dass unsere Industrieorte so gesehen werden, wir sehen ja auch die Natur so. Also im Nutzungszusammenhang oder im Erholungsurlaubszusammenhang, was ja auch sozusagen ein subjektiver Vernutzungszusammenhang ist, aber nicht in Seelenlandschaften, die dialogfähig sind, die sprechen. Das heißt, beides, diese Landschaften, die du eben mit der alten keltischen Kultur uns zeigst und deswegen sagen die diese Kraft der keltischen Sänger, die das damals schon besungen haben, hier mitsingt. Und dann im Kontrast, diese Industrieorte bringen etwas, das zu meinen industriellen Blick auf die Wirklichkeit zumindest ein wenig lockert.
Absolut. Und dann fühle ich mich auch wie ein keltischer Barde, was die Verpflichtung hat, als Filmemacher jetzt, die wieder zu beleben und zu besingen. Ich wollte die besingen. Das ist ein schönes Wort eigentlich. Genau. Ich wollte sie als keltischer Barde besingen, diese Orte. Sie haben selbst schon diesen Zauber. Ich meine, die brauchen mich gar nicht. Aber wenn du dann da mit der Kamera stehst, du weißt gar nicht, wo du aufhören sollst zu filmen, weil dir springen förmlich so viele Bilder entgegen, das sind natürlich Paradiese für einen Kameramann, ne? Solche Landschaften. Das finde ich hier in Berlin, finde ich das nicht. Es gab früher hier in Berlin, als ich in der Filmhochschule war, mein allererster Film, da habe ich auch hier so ein Industrieareal gefunden und habe da so eine Geschichte erzählt von einem japanischen Piloten, der im Zweiten Weltkrieg auf einer Insel abgestürzt ist und nicht mitbekommen hat, dass der Krieg endete. Und der alle Versuche, ihn zu befreien, also der hatte noch seine Waffen und so weiter, der dachte, dass die Leute ihn umbringen wollen, aber die wollten ihn nur befreien. Aber er so war verbunden auch mit dieser Insel und auch solchen verfallenen Anlagen, dass sie den da gar nicht mal rausgekriegt haben, dass er sein eigenes Kosmos da drin geschaffen hatte. Und da gab es in Berlin noch, weiß ich noch, solche verfallenen alten Orte. Und wenn ich genau heute zu diesem Ort gehe, ich habe das neulich mal mit Schmerzen erleben müssen. Du kannst dir vorstellen, was da ist, ein weißes Einkaufszentrum oder ist da ist nichts mehr. Das wird getilgt. Und das Tolle an Wales ist, in Schottland gibt es das auch, weil die Länder vielleicht nicht so reich sind. Das müssen wir mal richtig tiefenpsychologisch überlegen, warum. Da wird nicht alles so schnell renoviert. Da wird dem Verfall in seiner Natürlichkeit Raum gegeben. In Deutschland werden die Landräte, die kriegen die Krise, wenn irgendwo was zerfällt. Da wird gleich ein Trupp hingesteckt und in 2 Wochen ist es alles top renoviert und ist weiß geputzt und so weiter. Und das ist auch etwas sehr Angenehmes auf diesen Schottland- und Wales-Reisen für mich gewesen. Es dürfen Dinge auch vergehen. Zum Beispiel auch Quellen, die ich gefilmt habe. In dem ersten Film hast du es gesehen, da gibt es eine Quelle, wo eine kleine Ruine von einer Kapelle steht über diesen fließenden Strömen, als ob die Kapelle schwimmt. Also der Altar schwimmt über Wasser. Da ist nichts Rigides, nichts Festes. Das ist diese Quelle, wo auch Ziegen waren. Das ist eine kleine alte Kapellenruine. Und eine heilige Quelle, die sehr, sehr wahrscheinlich Jahrhunderte in die keltische Zeit zurückreicht. Und es ist so wohltuend, da zu sein, weil du merkst, das wird nicht abgerissen, das wird aber auch nicht renoviert. Das wird einfach sein gelassen. Das darf so sein. Es darf so verfallen, wie im Herbst die Blätter wunderbar braun werden dürfen und dürfen vom Baum runterfallen. Und diese Gelassenheit gegenüber diesem Verfall, auch an diesen alten Orten. In Schottland sind auch nicht alle Steinkreise umzäunt, ja, mit gelben Warntafeln oder irgendwelchen Informationstafeln, wo dann ein Papierkorb dran ist und so weiter. Das ist in Deutschland ganz auffällig, wie oft hier solche Orte sofort bürokratisiert werden und die werden sauber gemacht, die werden dann eigentlich doch wieder instrumentalisiert. Und diese wunderbare Nachlässigkeit, auch in Irland ist das so, die diese Länder haben, ich habe sie mal als ausgesprochen wohltuend empfunden. Und das macht die Seele weit. Diese Räume erlauben der Seele, noch weiter zu werden, noch ruhiger zu werden, noch mehr die inneren Anspannungen zu lösen und einfach mitzuschwingen, mitzugehen. In diesen natürlichen Rhythmen. Der Verfall ist ja auch ein natürlicher Rhythmus. Und natürlich, diese Orte bekommen eine Aura dadurch, was die Romantiker übrigens auch geliebt haben. Caspar David Friedrich hat enorm davon gezehrt, von der Aura von Kirchenruinen. Dem waren Kirchenruinen lieber als richtige Kirchen eigentlich. Er hat eigentlich fast nur Kirchenruinen gemalt und keine richtigen Kirchen. Und dieser Aura des Verfalls zaubert natürlich auch Formen und Farben und Stimmungen hervor, die ein intaktes, sauberes, funktionales Gebäude überhaupt nie haben kann.
Du hast, und das hat mich wirklich auch besonders angesprochen, eine ganze Anzahl von gefassten Quellen gezeigt. Immer ein Ort, der einerseits jetzt nicht gepflegt ist in diesem Sinn, aber andererseits auch irgendwie von jemandem gepflegt wird. Also das ist. Hat beide Seiten, wo die Zeit sichtbar ist, also es ist so offensichtlich, dass diese Kapelle oder dieses Haus mit dieser Quelle Jahrhunderte alt ist. Und dann hast du verschiedene Ebenen nebeneinander stehen. Das eine ist schlicht und einfach Wasser. Und dann hast du zumindest implizit hier Menschen, die dieses Wasser gefasst haben, weil es für sie eine heilende oder heilige Bedeutung hatte. Und dann hast du noch die Zeit, in der das Ganze blieb, sich weiterentwickelte. Also bis jetzt sind diese Orte lebendig. Und diese Orte haben für mich mich so doppelt angesprochen. Du könntest dir einfach schöne Wasserbilder machen, ja. Aber das sind nicht nur schöne Wasserbilder, die es auch sind, sondern das Wasser ist auf einmal auch dieser heilige Ort, der von Menschen in ihrer Weltwahrnehmung als heilig, heilend wahrgenommen werden. Und das Wasser kommt auch als dieses in die Sichtbarkeit. Und also diese Seelenqualitäten von Orte sprechen einfach dann von selber und man tut sich schwer, dem sich zu entziehen.
Ja, das ist auch gut gesagt. Eine Quelle, ich bin auch schon auf der Saale-Radtour zur Quelle der Saale, oder es gibt ja Werra-Radtour. In Deutschland gibt es ja auch Flüsse, die am Ende zu der Quelle führen. Am Ende einer solchen Radtour stehst du auch vor der Quelle. Und das sind nicht unbedingt heilige Orte. Es gibt ja ganz normale Quellen, wo irgendein Fluss entspringt. Und in dem Moment, wo das aber für dich spürbar wird, dass da schon ganz frühe Kulturen, du sagst, eine Setzung mit Stein etwas eingefasst, irgendwie in England hängen manchmal in den Sträuchern um solche Quellen, hängen irgendwelche Amulette und Stoffbänder und so weiter. Die Christen haben dann eine kleine Kapelle drüber gesetzt. Das heißt, der Ort wird dadurch fokussierter, das Wunder des Wassers, so immer sagen, das Wunder des Wassers, ich meine, das ist ja eine ungeheure Sache, aus der Erde sprudelt seit ewiger Zeit ein unaufhörlicher Strom von Wasser. Und ich sage es einmal in dem Film, Wasser ist nicht H2O. Das ist die Definition von Wasser durch seine molekularen oder atomaren Bestandteile ist gut und schön, aber die sagt überhaupt nichts über das Wunder des Wassers. Seine Strömungsverhältnisse, die man, wie ja die Physiker zugeben müssen, überhaupt nicht aus diesen Sauerstoff- und Wasserstoffatomen Atomen herleiten kann, sondern da sagt die Physik, das ist eine emergente Eigenschaft, das emergieren neue Qualitäten. Das ist ein Faustschlag in das Gesicht des Reduktionismus. Die kannst du nicht sauber zurückführen auf H2O. Das heißt, das Wasser ist in vieler Hinsicht eine Wundergabe der Natur. Und das in dem Moment, wo du weißt, die Kelten haben das schon an diesen Ort in seiner Wundersamkeit eingefasst und haben ihn besonders gemacht. Sie haben ihn herausgehoben durch eine kleine Gestaltung. Ist was ganz Wunderbares, weil sie uns dadurch auch noch mehr zum Staunen bringen und noch mehr zur Dankbarkeit. Das sind ja Dankesrituale an das Wasser, an solchen heiligen Quellen. Und besonders schön für mich war das, dass das sozusagen das frühe Christentum in diesen keltischen Ländern diese Orte keineswegs zerstört hat oder dämonisiert hat, wie das zum Teil unter Karl dem Großen in Deutschland üblich war. Das wird dann in dem Deutschlandteil auch thematisiert. Hier ist die Christianisierung anders verlaufen als in Schottland, Wales, Cornwall, Irland, sondern die frühen Mönche haben diese keltische Dankbarkeit gegenüber dem Wasser tief verstanden, auch gegenüber den Eichen. Irische Klöster sind von Eichenhainen umgeben, da hat man nicht die Eiche gefällt als Baum eines heidnischen Gottes, wie das hier mit der Donaueiche passiert ist, durch Bonifatius. Und das berührt mich immer ganz besonders, der ich ja eigentlich christlich sozialisiert bin. Ich bin ja, wenn man so will, in einem christlichen Kontext aufgewachsen und meine Religion ist die christliche, dass ich dann festgestellt habe, dass diese Orte auch im frühen Christentum eine ähnlich spirituelle Rolle spielen durften, die Elemente, wie zum Beispiel in der keltischen Zeit oder im Neolithikum. Ich bin auch davon überzeugt, dass auch die Bauern der Jungsteinzeit dem Wasser eine ganz große Verehrung entgegengebracht haben. Da gibt es vielleicht nicht so viele Überlieferungen, weil das Jahrtausende her ist. Und das ist überhaupt bei diesen Seelenlandschaften für mich das Allerspannendste. In mir gleichzeitig eine christliche Seelendimension zu fühlen und eine vorchristliche. Und alle möglichen Prozesse, die da möglich sind, wie ist das miteinander verschränkt? Wo ist das, wo bekämpft sich das? Wo und wie kann es sich versöhnen? Das ist vielleicht, möchte ich fast sagen, vielleicht das tiefste Anliegen sogar dieser Filme. Weil ich bin jetzt kein Neuheide, der das Christentum pauschal verdammt, als fürchterlichen Fehlgriff der Geschichte, sondern das Christentum, ich habe ja Filme über Dorothee Sölle und über Johann Sebastian Bach gemacht, das könnte ich ja gar nicht, wenn ich nicht zutiefst in einer bestimmten Form auch der christlichen Spiritualität etwas sehr Wertvolles sehe. Und das ist das Tolle an diesen keltischen Ländern, dass da Übergangsformen, sage ich mal, vom vorchristlich-heidnischen ins christliche in Landschaften und an Orten fühlbar werden, erlebbar werden, wo keine Gewalt im Spiel ist, wo eine Transformation erfolgen konnte. Ob das dann später so blieb, ich meine, in der schottischen Reformation haben wir auch wieder rigide Geschichten und England, Cromwell und so weiter. England ist voll von Glaubenskriegen und auch von Dogmatismus in der Religion. Aber diese Orte, die eben etwas älter sind, atmen noch diesen Geist einer Versöhnung zwischen Naturreligion und christlicher Religion. Und ich finde das für unsere heutige Zeit auch ganz, ganz wichtig, obwohl man muss ganz ehrlich sagen, die meisten Menschen wenden sich immer mehr vom Christentum ab. Jugendliche wollen damit gar nichts mehr zu tun haben. Die fahren auf Schamanismus ab, auf Esoterik, auf Naturmagie, sind diesen vorchristlichen Traditionen viel verbundener, viel näher. Das Internet ist voll von solchen Videos und von solchen Vorträgen darüber. Und trotzdem finde ich das weiter eine ganz wichtige Aufgabe, auch naturreligiöse und christliche Werte miteinander zu verbinden und zu versöhnen, so will ich es mal sagen.
Ich würde noch gerne eine dritte Ebene dazustellen, die nicht so offensichtlich ist, die mir aber als Teil deines ästhetischen Zugangs erscheint. Du sprachst dieses Naturreligiöse und das Christliche, aber die Art und Weise, wie du dich dem Thema näherst, zeigt auch einen großen Respekt vor der Aufklärung. Das kommt sozusagen nicht direkt zur Sprache, es wird in deinem Umgang mit den Themen sichtbar. Das könnte man ja alles sozusagen heidnisch, mythologisch oder wie auch immer aufladen. Da gibt es die genügenden Versuchungen, wie man damit umgehen könnte und in dem verlieren könnte. Und zumindest meiner Meinung nach hat das mit einem Respekt vor der Aufklärung zu tun, das in ein Spannungsverhältnis miteinander zu bringen, aber dieses Spannungsverhältnis im gegenseitigen Respekt miteinander zu verhandeln. Und das scheint mir auch Teil der ästhetischen Qualität deines Zugangs zu sein zu diesen Seelenlandschaften.
Ja. Ja, der Aufklärung insofern verpflichtet, als ich versuche nicht zu raunen, ja, und ich versuche nicht besinnungslos zu schwärmen. Ich meine, ich zeige meine Leidenschaft für Dinge, aber wenn du auf meine Kommentare achtest, kannst du dir vorstellen, die sind extrem sorgsam ausgearbeitet. Ich sag, ich rede nicht irgendwas zu meinem Film und dann nehme ich das auf und dann ist das das. Das ist eine ganz mühsame, auch schöne Arbeit, dann den Kommentar dazu zu schreiben, den ich ja auch persönlich spreche. Und ich recherchiere extrem sorgfältig und ich möchte fast sagen wissenschaftlich. Bei mir wirst du, also das ist für mich ganz wichtig, jetzt auch bei dem Deutschlandfilm ist es noch wichtiger, weil das muss alles stimmen. Da wird so viel geraunt über deutsche Kultorte und so weiter in deutschen Wäldern. Da wird jeder Stein, der irgendwo steht, ist gleich hier, was weiß ich, ein Heidentempel oder sowas. Und ganz vieles ist Projektion und ganz vieles ist erst in der Romantik entstanden. Es ist ganz vieles entstanden, um die Tourismusindustrie anzukurbeln. Deswegen hat man einen Stein Teufelsstein genannt. Das hat überhaupt nichts Heidnisches und so weiter. Also da begebe ich mich rein oder was ich von den Externsteinen erzählt habe. Ich will wirklich wissen, wo auch die Archäologie diese Orte verortet und was man wirklich auch wissen kann. Und das ist extrem viel übrigens, was man wissen kann. Ich bin manchmal erschüttert in der Esoterik-Szene, wie viel da nur rein spekuliert wird über heilige Orte, wie wenig sich so Menschen für diese Feinarbeit von Archäologen, ja, seit Jahrzehnten kümmern sich Tausende von Archäologen um diese Orte und graben das aus und versuchen wirklich, was war genau an diesem Ort. Habe ich einen ganz großen Respekt vor. In meiner Bibliothek wirst du Dutzende von archäologischen Büchern finden. So würde ich das sagen, bin ich der Aufklärung verpflichtet. Also das klare Denken soll beteiligt sein, das Wissen, das wirkliche Wissen. Und dann habe ich aber als Künstler, als Filmschaffender, der eben in Bildern erzählt, das sind ja keine wissenschaftlichen Begriffe, habe ich trotzdem die Möglichkeit, imaginative Freiräume zu schaffen. Aber ich kümmere mich vorher, was ist wirklich an dem Ort gewesen? Wenn ich so einen Dolmen in so Dolmenfilme oder in solche diese Grabhügel und so weiter und da reingehe, dann weiß ich vorher, was war da wirklich vor 5000 Jahren? Oder zumindest die Annäherung, die Archäologen an diese Orte haben. Wir können vielleicht nicht 100% sagen, was da wirklich war, aber man weiß da sehr, sehr viel und ich kaufe mir jede Woche ein neues archäologisches Buch, weil ich auch von dieser Wissenschaft vollkommen fasziniert bin.
Und gleichzeitig hast du zumindest bei mir etwas ausgelöst, weil ich kenne diese Landschaften nicht. Ja? Ja, also ich kenne die sozusagen nur elektronisch vermittelt, was ja eine gewisse Ironie in sich trägt. Sondern sich elektronisch vermittelt, einer Landschaft zu nähern. Und dadurch fällt sicher viel weg, was die Unmittelbarkeit dessen ist, was dich anspricht.
Aber als Österreicher wirst du das Waldviertel schon besucht haben oder vielleicht auch noch nicht.
Ach doch, absolut, ja.
Weil, wo es auch megalithische Formen gibt. Da gibt es keltische, da bin ich dann auch nach meinen Schottlandreisen, habe ich mich gefragt, wo ist denn das Keltische zum Beispiel in Europa? Und Österreich ist auch zum Teil, hat diese Spuren. Das hast du mir selber auch mal in dem Interview auch gesagt, Hallstatt, Stichwort und so weiter. Also da gibt es das auch.
Was mich aber hier besonders angesprochen ist, dass hier eine Landschaft, die ich eben nicht kenne,
ja,
zu mir sprechen konnte.
Mhm. Mhm.
Auch mit diesem Medium des Films. Und ich habe mal den Film gemeinsam mit meiner Partnerin angesehen. Er hat mir einen Raum eröffnet, der war eben kein primär Wissensraum, sondern ein Erfahrungsraum, der mir einen Bezug geschaffen hat, der jetzt, wo ich drüber rede, auch noch immer da ist. Also wo ich merke, dass hier, und das gehört dann nochmal zurück auf deine Titelsetzung, eine seelische Beziehung
ja,
zu dieser Landschaft da ist. Und überhaupt das, sagen, auch bewusst wahrnehmen zu können, dass wir seelische Beziehungen zu Landschaften haben, ist in sich schon eine Befreiung des Blicks. Und insofern auch da danke für diesen Teil der Arbeit.
Ja.
Vielleicht am Schluss noch, magst du sagen, wo der erste Teil, der schon online ist, zugänglich ist?
Am besten ist es einfach, wenn man auf meine Homepage geht, www.rüdigersünner.de, und da sind die beiden Streaming-Dienste verlinkt, die den Film anbieten. Und ich hatte es dir, glaube ich, schon erzählt, dass für mich eine ganz interessante Übergangszeit bevorsteht, weil mein alter Vertrieb Absolut Medien, mit dem ich wirklich über 20 Jahre, 25 Jahre zusammengearbeitet habe, sehr gut zusammengearbeitet, der macht die Pforten zu Ende des Jahres, zu meinem großen Bedauern. Und Anfang des Jahres werde ich einen neuen Vertrieb haben. Ich bin gerade in Verhandlungen mit ganz spannenden Leuten da, die eventuell dann nächstes Jahr, Mitte, Ende nächsten Jahres, wenn alle drei Filme fertig sind, auch der Deutschlandfilm, das doch dann nochmal als Blu-ray oder DVD-Box, als Dreierpack, eventuell sogar mit einem Buch über den Deutschlandteil, das mir auch sehr am Herzen liegt, weil es ist so ein komplexes, tiefgründiges Thema, da muss man eigentlich auch ein Buch zu machen, rausbringt. Aber eben bis dahin wird es das als DVD nicht geben. Und das ist so ein bisschen für mich jetzt die Herausforderung als Filmemacher. Das DVD-Medium läuft ein bisschen aus. Jüngere Leute haben überhaupt keinen DVD-Player mehr, die wissen gar nicht mehr, was das ist. Und ich muss sozusagen auf den Zug aufspringen. Und inzwischen gibt es auch alle meine Filme online schon. Und ja, die beiden gibt es also zunächst erstmal nur in Anführungsstrichen online.
Rüdiger, danke dir.
Ja, ich danke dir. Vielen Dank.